Wir sind in den Sprüchen, Kapitel 23. Gail Irwin hat mal so eine Geschichte erzählt, hat gesagt, ja, er versucht seine Kinder gut zu erziehen und er versucht ihnen Tischmanieren beizubringen, aber sie essen trotzdem alle so wie er. Und so, wir lernen vor allem auch durch Vorbild. Vorbildwirkung ist ganz groß und hier wird Salomo zu uns als seine Kindern sozusagen sprechen über Tischmanieren. Besonders wenn wir mit Leitern zusammensitzen oder mit Herrschern zusammensitzen. Kapitel 23, Vers 1. Wenn du dich hinsetzt, um mit deinem Herrscher zu speisen, so achte ja auf das, was du vor dir hast. Und setze ein Messer an deine Kehle, wenn du heißhungrig bist. Sei nicht begierig auf seine Leckerbissen, denn das ist eine trügerische Speise. Also, wenn du mit einem Herrscher, mit einem König oder so zusammensitzt und der Tisch steht hier total leckere Sachen auf, hier 5-Sterne-Menü, was du dir normalerweise nicht leisten kannst, diese Leckerbissen, und du bist total beeindruckt davon, dann lern dich selbst zu beherrschen. Lern, dass du dich nicht von deinen Trieben, was immer diese Triebe sind, oder dein Verlangen, dass du dich nicht davon treiben lässt, sonst könntest du den ganzen Zweck dieses Treffens verpassen. Oder dieser König könnte dich genau beobachten, oder dieser Herrscher, wer immer das ist, und sehen, dass du eigentlich einer bist, der Völlerei als seine Götzen hat, dem es wichtiger ist, was er dir zum Essen vorsetzt, als das, worum es geht bei dem Treffen eigentlich, oder vielleicht sogar die Beziehung zu diesem Herrscher selbst. Oder es könnte sein, dass er dir die Leckerbissen vorsetzt, weil er dich manipulieren will, auf irgendeine Art und Weise. Und auf jeden Fall steht hier, es ist eine trügerische Speise. Wir sollen uns selbst unter Kontrolle haben. Nicht getrieben werden hier von unseren Trieben. Hier geht es um Völlerei letztendlich. Jemand, der so eingenommen ist von dem Essen, dass ihm alles andere egal ist. Und das soll bei uns Christen nicht so sein. Das Einzige, von was wir uns beherrschen lassen wollen, ist der Heilige Geist. Gott soll uns beherrschen. Und wir haben viel Freiheit, sagt uns der Paulus, aber er sagt, ich möchte mich nicht unter das Joch von irgendwas bringen lassen. Also wenn ich merke, da ist was, was mich bestimmt, was anfängt, mein Leben zu bestimmen, ob das jetzt das Essen ist oder Sex, Geld, was immer es ist. Es gibt so viele Dinge, eine Beziehung, die mein Leben bestimmen kann, und ich setze das über Gott und über das. Mir ist es egal, ob ich ein Zeugnis bin für Gott oder nicht. Ich will jetzt was fressen oder ich will so leben oder ich will das, ich will das. Ich bin ein Getriebener von diesen Impulsen in mir. Das ist sehr gefährlich. Das ist eine trügerische Speise. Und er sagt dir, setz ein Messer an deine Kehle, wenn du heißhungrig bist. Also statt hier das Messer an das Essen zu setzen, setz es an deine Kehle. Wenn du eingenommen bist davon, wenn das dich treibt. Du fürs Essen lebst sozusagen. Ihr Gott ist ihr Bauch, sagt, ich glaube, der Paulus an einer anderen Stelle im Titusbrief, glaube ich, ne? Bin mir nicht sicher, wo es steht. Aber er spricht so, ihr Gott ist ihr Bauch, ne? Sie sind eingenommen von dem Irdischen, von Essen und von Trinken. Und Jesus sagt uns das eigentlich auch im Neuen Testament, setz ein Messer an deine Kehle. Jesus hat so formuliert, wenn dich irgendwas zur Sünde verführt, dann schneid es ab und wirf es weg. Wenn dich dein Essen zur Sünde verführt, wenn du nicht aufhören kannst, oder wenn das dein Leben einnimmt und das dir wichtiger wird als die Beziehungen zu Tisch, also die Familienbeziehungen, du frisst allen anderen alles weg und ihr streitet um das Essen oder was immer es ist in deinem Leben, eine Versuchung, die dich einnimmt. Wird bei jedem anders ausgeprägt sein, so Dinge, die, wo wir schwach sind, die unser Leben einnehmen können, bestimmen können. Für manche ist es Geld, für manche ist es Ruhm, für manche ist es schlicht und einfach Ansehen vor den Menschen, dass ich gut dastehe, und das treibt mich und das nimmt mich gefangen und da bin ich gewillt, Kompromisse einzugehen. Schneid es ab, wirf es weg. Hier sagt er, setz das Messer hier an deine Kehle, damit du dich erinnerst, was wirklich wichtig ist. Im 1. Korinther 10 schreibt Gott durch den Paulus: Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Darum soll es in unserem Leben gehen, dass wir Gott ehren, dass wir ihm gefallen, dass wir Zeugen sind für ihn. Ob wir essen oder trinken oder egal, was wir tun. Und so, wenn diese Art und Weise, wie ich esse oder vor mich hin fresse vielleicht sogar, eigentlich zeigt, dass ich ein Sklave bin von Völlerei oder von Saufen oder Trinken oder was immer es ist, dann bin ich zumindest mal ein schlechtes Zeugnis vor diesem König, und wenn mir noch schlimmere Dinge passieren, dass ich da gefangen genommen werde und ich verpasse den Zweck des Treffens oder ich werde manipuliert und merke es vielleicht gar nicht, weil ich nicht geistlich ausgerichtet bin. In Lukas 21 spricht Jesus zu den Menschen und sagt: Hütet euch, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht. Das ist ein Tag des Gerichts, Tag der Prüfung, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also darum geht's, dass wir nicht beschwert werden durch Völlerei oder Trinken oder Lebenssorgen, diese irdischen Dinge, dass das nicht so unser Leben einnimmt und bestimmt, dass wir eine geistliche Sicht oder eine ewige Sicht verlieren, dass unser Unterscheidungsvermögen eingeschränkt wird. Unser Leib sollte unser Diener sein und nicht unser Herr. Paulus spricht davon, dass er sich selbst schlägt, seinen Leib schlägt, um ihn in Unterordnung zu halten. Was immer das war, aber er hat es praktiziert. Dieses Abschneiden und Wegwerfen, wenn diese sündigen Impulse oder diese Impulse zu sündigen oder über die Stränge zu schlagen hochgekommen sind, dass er gesagt hat, nein, sich selbst verleugnet hat und gesagt hat, Jesus ist der Herr und ich werde es nicht tun, wozu es mich mein Leib gerade drängt. Was immer das gerade war in seinem Fall, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wichtiger, gerade zu beten, als das Schnitzel zu essen. Und dann sagt er im Vers 4, mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine Klugheit. Wenn du deine Augen darauf richtest, ist er nicht mehr da, denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Vielleicht ist das auch noch in diesem Kontext, wenn du den Reichtum des Königs siehst und dieses Herrschers siehst, dieses Vornehmen siehst, dass dich das nicht auch einlullen und dass das hier zur Leidenschaft deines Lebens wird, wie das Essen bei manchen, bei anderen kann es Reichtum sein, dieses Ziel, dich zu Reichtum zu bringen. Und es ist nichts falsch dabei, wohlhabend zu sein oder reich zu sein. Frage ist, was machen wir mit dem, was Gott uns anvertraut? Es ist nichts falsch dabei, auch nicht hart zu arbeiten, und normalerweise die, die hart arbeiten, die bringen es auch zu was und die werden normalerweise auch zu einem bestimmten Wohlstand bringen. Aber müh dich nicht ab darum. Das soll nicht das sein, wofür du lebst. Das Problem ist die Geldliebe. Im 1. Timotheus 6 schreibt das der Paulus seinem Freund, seinem Jünger, er war sein Mentor, Timotheus. Sagt er, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Nicht Geld zu haben, aber das Geld zu lieben, das Herz drauf zu richten. Ne? Wir hatten es vorher, dass eure Herzen nicht beschwert werden von irgendwelchen Dingen. Hier spricht er von jemandem, dessen Herz beschwert ist, das runtergezogen wird, weil er das Geld so sehr liebt. Und Jesus hat es ja deutlich gesagt, ihr könnt entweder dem Herrn dienen oder dem Mammon dienen, aber nicht beiden. Unser Herz ist nicht groß genug, zwei Götzen oder zwei Götter anzubeten. Entweder es wird der Herr sein oder es wird der Mammon sein, du wirst für Geld leben. Es geht um Geldliebe. Er sagt, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und in Hebräer 13, Vers 5 sagt uns der Herr, der Wandel sei ohne Geldliebe, also unser Leben sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Vertrau auf den Herrn und nicht auf dein Geld, letztlich auf dich selbst. Und dann haben wir im Vers 5 diese Wahrheit, wenn du deine Augen darauf richtest, ist er nicht mehr da, der Reichtum oder das Geld. Denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Ein schönes Bild. Ist nicht beständig. Ist mit einer ewigen Perspektive, mit einer geistlichen Perspektive betrachtet. Wir können uns nichts mitnehmen in die Ewigkeit von unserem irdischen Reichtum. Wir können es vorausschicken. Jesus spricht davon, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln. Und das tun wir, indem wir andere lieben in seinem Namen und ihnen Gutes tun in seinem Namen mit dem, was wir haben. Aber wir können uns nichts mitnehmen. Irgendwann kriegt es alles Flügel und weg ist es. Wir werden ohne dem Ganzen in die Ewigkeit gehen. Und vielleicht ist es schon hier auf dieser Welt so. Ich meine, wenn wir die derzeitige ökonomische Situation betrachten, wer weiß, wie es mit Griechenland weitergeht, wer weiß, wie es mit dem Euro weitergeht. Es könnte uns sehr gut passieren, dass das, was wir auf dem Konto liegen haben, plötzlich Flügel bekommt und am nächsten Tag nur mehr halb so viel wert ist oder vielleicht sogar ganz weg ist, wenn es ganz blöd kommt. Also bau dein Leben nicht darauf aus. Und vielleicht bevor es irdische Flügel bekommt, vielleicht investier es sinnvoll, auch mit einer geistlichen Perspektive. Hab eine ewige Ausrichtung, eine geistliche Ausrichtung, auch mit Reichtum, auch wenn es um diese Dinge geht. Mit Essen, mit Trinken, mit Reichtum, alles was wir tun, es soll zur Ehre des Herrn sein. Und Vers 6 ist vielleicht auch noch in diesem Kontext. Ist nicht das Brot des Missgünstigen. Vielleicht ist das die Erklärung, dass es eine trügerische Speise ist im Vers 3. Die dieser Herrscher da auftischt. Ist nicht das Brot des Missgünstigen und sei nicht begierig auf seine Leckerbissen, denn wie ein Haar in seiner Kehle, so ist es. Iss und trink, sagt er zu dir, aber sein Herz ist nicht mit dir. Deinen Bissen, den du gegessen hast, den musst du ausspeien und vergeudet hast du deine freundlichen Worte, wo du ihm Komplimente gemacht hast. Oh, so tolles Essen hast du mir gemacht und du bewirtest mich so toll und was bist du für ein toller Gastgeber, der hat es gar nicht so gemeint. Das ist wie ein Haar in seinem Hals, das ist ja so schöne Bildsprache. Was macht ein Haar im Hals? Es gibt uns eine Kotzreaktion, ne, wenn es uns hier reizt. Da ist einer, der gastfreundlich tut, aber in Wirklichkeit guckt er auf jeden Bissen, den du nimmst und ist dir neidisch und missgünstig, er vergönnt dir nicht. Friss nicht so viel, oh nee, nicht das, das wollte ich essen. Und er sagt, du musst alles wieder ausspeien und vergeudet hast du deine freundlichen Worte. Es geht um das Herz. Wenn das Herz nicht dabei ist, wenn es nicht ehrlich gemeint ist, dann lass ihm sein eigenes Essen. Zu den Ohren, eines Toren, rede nicht, denn er wird deine klugen Worte verachten. Du kannst einen Toren, jemand, der unverbesserlich ist, jemand, der so eine stolze Einstellung hat, niemand kann mir was sagen, den kannst du nicht korrigieren, nicht wirklich. Der wird nicht auf dich hören. Und er sagt hier, verschwend deine Zeit nicht, eigentlich. Jesus hat gesagt, werft eure Perle nicht vor die Säue, die sie eh nicht annehmen wollen. Vergeudest deine Energie, vergeudest deine Zeit. Vers 10. Verrücke nicht die uralte Grenze und in die Felder der Weisen dringe nicht ein, denn ihr Erlöser ist stark, er selbst wird ihren Rechtsstreit gegen dich führen. Hatten letztes Mal schon so ein Vers, die Grenze nicht zu verrücken. Ging es um Eigentum, also das Eigentum zu respektieren. Hier geht es noch darum, hier die Grenze von einem Armen oder einem Weisen. Und das waren mit die Ärmsten in der Gesellschaft damals, die Grenze von just so jemanden zu verrücken. Also da ist einer, der ist schwach, der kann sich nicht wehren und du nutzt es aus und verschaffst dir irgendeinen Vorteil. Das ist damit gemeint, weil der kann sich eh nicht wehren. Also kann ich die Grenzsteine ruhig ein paar Meter hier in seine Richtung verschieben, dass ich mehr habe. Und kommt oft vor in der Welt, dass die, die aus irgendeinem Grund schwach sind oder vielleicht naiv sind oder es nicht durchschauen, die sich nicht verteidigen können, die werden ausgenutzt, die werden ausgenommen. Und Gott sagt, das sollt ihr nicht tun. Und er sagt, wenn er das tut, dann bekommt er es mit mir zu tun. Ihr Erlöser ist stark, er selbst wird ihren Rechtsstreit gegen dich führen. Oh oh. Willst du Gott zum Gegner haben, zum Feind haben, dass er gegen dich kämpft? Ich glaube nicht. Wir sollen Barmherzigkeit haben mit den Armen, mit den Weisen. Eher das Herz haben, zu geben. Nicht den noch auszunehmen, weil er schwach ist. Zu beschützen, statt zu verletzen. Geben, statt zu nehmen. Bring her zur Zucht dein Herz und deine Ohren zu den Worten der Erkenntnis. Wir sehen hier wieder, es geht ums Herz. Dass unser Herz auf den Herrn hört, dass unser Herz weise wird. Um eine Einstellung eigentlich. Also im Kontrast zu dem, was wir vorher gesehen haben, im Vers 9, der Tor, der nicht zuhört, der stolz ist, der überheblich ist, wir sollen demütig sein, bereit sein, unser Herz züchtigen zu lassen, uns zurechtweisen zu lassen, auch andere in unser Leben sprechen zu lassen. Durch Gottes Wort natürlich, nicht einfach menschliche Weisheit, aber wenn wer kommt und sagt, hey, guck mal, das und das steht hier in der Bibel und wie du gerade lebst oder was du gerade tust, ich denke, das ist nicht so weise, hier, guck mal, was Gott sagt, dann will ich drauf hören. Dann sollten wir drauf hören. Wir sollten uns ausstrecken nach Erkenntnis oder nach Wahrheit. Es ist was, was wir festhalten sollen. Vers 13 geht es weiter. Über Zucht. Entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, aber er rettet sein Leben vom Scheol, also vom Tod. Interessant, ne? Unser erster Gedanke wäre, oh, wenn du ihn schlägst, dann wird er sterben. Sagt hier, nee, wenn du ihn nicht schlägst, dann wird er sterben. Geht um Züchtigung hier. Und es gibt verschiedene Arten zu züchtigen. Wir haben ja letzte Woche auch, oder vor 2 Wochen, drüber gesprochen. Persönlich glaube nicht, dass ein Klaps auf das Hinterteil jemanden je geschadet hat. Aber es gibt auch andere Formen zu züchtigen. Aber wie auch immer, es ist wichtig, dass ein Sohn, natürlich auch eine Tochter, gezüchtigt wird. Und er sagt, wenn du züchtigst, das heißt Grenzen setzt, was ist richtig, was ist falsch, und wir Eltern müssen vorsichtig sein, dass wir nicht nur auf das Verhalten schauen, das ist so, wie wir einen Hund trainieren, okay, wenn ich sage, komm, dann kommst du, und solche Dinge, wenn ich sage, teile, dann teile, das ist schön und gut, aber was wichtiger ist, ist das Herz. Wenn ich sage, komm, dann komm, weil es ist wichtig, dass du deine Eltern ehrst. Wir wollen einander respektieren. Da ist eine Herzenshaltung dahinter. Wir wollen nicht rebellisch sein. Wir wollen teilen, weil wir nicht habgierig sein wollen, weil wir barmherzig sein wollen. Also es geht um eine Herzenshaltung. Es ist wichtig, dass wir nicht nur auf das Äußere schauen, weil wir können viele Dinge tun mit einer total falschen Einstellung. Und dann müssen wir Grenzen setzen auch, können wir aus Gottes Wort sagen, hey, das gefällt Gott nicht, mein Sohn, wenn du so eine Einstellung hast. Oder wenn du das und das tust, wenn du sündigst letztendlich. Das macht ja auch Gott, er setzt uns Grenzen. Und er sagt, ein Vater, der seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Und Gott züchtigt uns wie ein liebender Vater seine Kinder. Also Grenzen setzen und Konsequenzen setzen, das ist Züchtigung, Konsequenzen setzen, wenn sie nicht drauf hören oder die falsche Einstellung haben. Und das müssen spürbare Konsequenzen sein, wie wir hier sehen. Hier der Schlag mit der Rute, das war was, was der Sohn gemerkt hat. Es ist mehr als nur reden. Denkt, wir haben im Alten Testament ein Beispiel in dem Priester Eli, der nur geredet hat, dessen Söhne, erinnert ihr euch an die Geschichte? Salomo ist da groß geworden neben denen, und die Söhne von Eli, die leiblichen Söhne, die haben geklaut eigentlich, haben die Leute erpresst, wenn die ihr Opfer gebracht haben, und haben die Menschen und Gott bestohlen eigentlich. Und alles, was der Eli getan hat, er hat gesagt, warum tut ihr sowas, meine Söhne, nicht doch? Und das war alles. Und was ist passiert? Letztendlich sind die Söhne umgekommen. Es hat nicht gereicht, nur zu sagen, hey, nicht doch, mach doch nicht. Nee, Gott sagt uns, wir müssen züchtigen. Wir müssen Grenzen setzen und die Grenzen auch durchsetzen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Aber es ist interessant, dass er hier sagt, schlägst du ihn, so errettest du sein Leben. Wenn du es nicht tust, wenn du nicht züchtigst, dann bringst du ihn an Tod eigentlich. Und wir schauen wieder die ewige Perspektive an. Letztlich geht es um Himmel und Hölle. Und erzieht eure Kinder in der Zucht des Herrn. Heißt im Epheserbrief 5. Spricht er vor allem zu den Vätern. Wir Väter müssen da beteiligt sein. Und ich denke, gerade wenn es an Zucht, an Konsequenzen, an diese Dinge geht, an Züchtigung, sind wir Väter gefragt. Ich denke, es ist auch nicht cool, wenn man das den Müttern alleine überlassen und uns da zurückziehen. Denen fällt es oft noch schwerer, weil es macht keinen Spaß, Züchtigung, weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber wir haben nicht nur eine kurzfristige Perspektive, oh, ich möchte doch, dass mein Kind mich lieb hat und ich will der beste Freund sein und oh, wenn ich da jetzt streng bin oder irgendwie züchtige oder Konsequenzen setze, dann bin ich vielleicht nicht so beliebt. Und tja, wir sind nicht berufen, die Freunde zu sein, wir sind berufen, Eltern zu sein. Und mit einer langen Perspektive. Nicht wird mein Kind mich in 5 Minuten mögen, weil ich es gezüchtigt habe, sondern in 20 Jahren, wenn der Junge verheiratet ist und sein eigenes Leben lebt, wird er dein gottesfürchtiges Leben leben, wird er Entscheidungen treffen, die dem Herrn ehren, wird er eine Einstellung haben, die heil ist, die richtig ist, die ein Zeugnis ist für Gott, die ein Segen ist für die anderen Menschen. Das sind Investitionen, die wir machen in die Zukunft. In irgendeinem Psalm heißt es, dass unsere Kinder sind wie Pfeile in unserem Köcher. Das ist ein Segen vom Herrn. Und die schießen wir voraus, die werden noch da sein, wenn wir schon lange abgedankt haben von dieser Welt. Und sie sind die Zukunft vom Reich Gottes. Und was für einen Effekt wir haben können. Und mit dieser Perspektive müssen wir züchtigen, müssen wir denken, wenn wir unsere Kinder erziehen. Und es ist manchmal wirklich unangenehm und hart und wir fühlen uns nicht danach und lass doch und nee, wir müssen konsequent dranbleiben, treu bleiben in diesen Dingen. Es geht hier um Leben und Tod, um geistliches Leben und geistlicher Tod letztendlich. Also wichtig. In Vers 15, das können auch alle Eltern nachempfinden, mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, freut sich auch mein Herz. Und Weisheit in dem Sinn, Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Wenn dein Herz weise ist, wieder eine Herzenseinstellung, du das richtige Herz hast für den Herrn, richtige Einstellung hast, dann freut sich auch mein Herz und meine Nieren verlocken. Wir würden heute auch sagen, mein Herz freut sich, das war so der Sitz der Emotionen, haben die gedacht. Wenn deine Lippen aufrichtiges reden. Oh Mann, ich denke, es gibt keine größere Freude, oder? Als wenn man sagen kann, mein Sohn, der lebt mit Jesus und er versucht, ihn zu ehren. Paulus schreibt es auch geistig, er sagt in, oder Johannes, Entschuldigung, im 3. Johannesbrief, Vers 4, schreibt der Apostel Johannes, eine größere Freude habe ich nicht als diese, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Es gibt keine größere Freude. Das freut auch das Herz eines Vaters und das Herz einer Mutter, wenn die Kinder auf dem rechten Weg gehen. Und das ist dann die Frucht, auch von dem, was wir gesät haben in der Kindheit. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir eigentlich nur so ein relativ kurzes Fenster haben, vielleicht von 10 Jahren oder so, wo die Kinder wirklich formbar sind und wo wir dieses Fundament legen müssen. Später als Teenager ist es dann sehr schwer, neue Einstellungen anzutrainieren und diese Dinge zu lernen, Konsequenzen durchzusetzen. Müssen wir immer noch tun, aber wenn eine Grundlage gelegt ist von klein auf, dann ist da hoffentlich das richtige Muster da und wir haben den Pfeil in die richtige Richtung abgeschossen. Und irgendwann treffen sie ihre eigenen Entscheidungen und hoffentlich die richtigen, weil sie gelernt haben, den Herrn zu fürchten. Wir haben sie in der Furcht des Herrn erzogen. Und das Herz ist weise. Darum geht es. Also es ist nicht nur Züchtigung, sondern es ist auch Unterweisung. Unterweist sie in der Gerechtigkeit. Also nicht nur Konsequenzen zu setzen, sondern auch gerade in Situationen, wenn alles okay läuft und die Beziehung in dem Sinn auch nicht irgendwie angekratzt ist oder gestört ist oder man Stress hat, zu unterweisen, zu lehren. Können wir den ganzen Tag über tun. Im Alten Testament hat Gott oder Mose dem Volk gesagt, Gottes Gesetz, schlagt es an eure Haustür, hier bindet es euch auf den Kopf. Die Juden haben das alles wörtlich genommen, aber was gemeint ist, es soll euch immer begleiten. Und wenn ihr eine Gelegenheit seht, eine geistliche Wahrheit weiterzugeben, dann nutzt die, erzählt die, redet mit euren Kindern, warum wir teilen wollen, warum wir nicht selbstsüchtig sein wollen, warum wir nicht stehlen wollen, warum es schön ist zu geben. Das gibt so viele Gelegenheiten. Der David hat so ein barmherziges Herz. Er ist zwar so ein Wilder, er ist zurzeit ein bisschen bissig und beißt den Jonathan immer wieder, weil das ist so der Punkt, wo wir gerade auch züchtigen müssen und Konsequenzen setzen müssen. Aber er hat auch so ein weiches Herz und geht dann auch zurück, wenn wir sagen, okay, jetzt entschuldige dich und mach dann Ei-Ei. Wenn Jonathan sagt Aua und Ei, Ei und auch wenn der Jonathan sich irgendwo den Kopf anrennt und er weint, ist der David da und tröstet ihn. Und da können wir ihn positiv ermutigen drin und sagen, hey David, das ist echt schön und das ist gut, wenn du so ein Herz hast, wenn du mitfühlst mit den anderen. Und es gibt so viele Gelegenheiten und ich denke, auch das müssen wir sehen. Ich denke, nur Züchtigung und nur Konsequenzen ohne das Positive, das kann frustrierend werden. Das kann dann vielleicht so gesetzlich werden. Aber wenn es aufgewogen ist und die richtige Balance ist, diese Ermutigung und auch kleine Dinge zu sehen, und das ist ein Trainingsfeld für mich, da ist was, wo Gott mich gerade trainiert. Weil ich eher dazu tendiere, wie wahrscheinlich die meisten von uns, dass man die kleinen Dinge selbstverständlich nimmt und nur das, was nicht so läuft, sieht und dann ein Theater macht und Es ist wichtig, gerade auch diese kleinen Dinge zu sehen im Herzen unserer Kinder und wo positive Charaktereigenschaften da sind, die zu stärken und zu ermutigen und dann, wo die Schwächen sind, da versuchen zu korrigieren und in die richtige Richtung zu ermutigen. Also es ist beides, es ist Züchtigung und Konsequenzen, es ist aber auch ein Training. Wir sind Trainer als Eltern. Unterweisung, so wird das Herz weise. Und Mann, wenn ein Kind ein weises Herz hat und den Herrn fürchtet, dann freut sich auch der Papa und freut sich auch die Mama. Seht ihr, im Vers 17 haben wir wieder das Herz. Dein Herz eifere nicht gegen die Sünde, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Denn wahrlich gibt es noch ein Ende und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Das ist ein guter Ratschlag. Richte dein Leben nicht so aus, dass du einen Feldzug führst gegen die Sünde und die Sünder und die dir Unrecht tun und all diese Dinge. Kämpfe auch nicht gegen Sünde in deinem Leben. Ich meine, mach das schon, aber mach das nicht zum Zentralen deines Lebens. Sondern die Furcht des Herrn jeden Tag, deine Beziehung mit Jesus. Das ist das Wesentliche eigentlich. Stärk das, mach das zum Zentralen, richt dein Herz darauf aus. Eifere dich nicht gegen die Sünder, gegen die, die Unrecht tun, gegen die, die dir vielleicht was angetan haben. Lass dein Herz da nicht hart werden, sondern bemühe dich vielmehr um die Furcht des Herrn jeden Tag. Jesus, ich will in Beziehung mit dir leben, ich will dir gefallen, ich möchte, dass meine Kinder dir gefallen, dass wir dir nachfolgen. Denn wahrlich, es gibt noch ein Ende und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Ewige Perspektive wieder, es gibt ein Ende, wir werden belohnt werden für all das Gute, was wir tun, für den Herrn, für die richtige Herzenshaltung vor allem auch. Und die, die Böses tun, die werden auch das Ihre bekommen. Jeder wird das empfangen, was ihm gebührt. Das ist Gerechtigkeit. Und im Römerbrief steht, dass wir die Rache in der Hand des Herrn lassen können. Also sei nicht so eingenommen von dem Bösen, was Menschen tun. Klar, wir wollen aufstehen für Gerechtigkeit und für das, was richtig ist und die Schwachen und die Armen beschützen, diese Dinge. Aber das soll nicht unser ganzes Leben sein. Jesus, die Furcht des Herrn, ihm nachfolgen, darum geht es eigentlich. Beziehung mit ihm. Und es gibt Menschen, deren ganzes Leben ist geprägt von einem Feldzug gegen irgendwas. Vielleicht sogar eine gerechte Sache. Aber die sind total bitter und die sind total verbissen und gesetzlich und verkrampft und hassen die Sünder. Von mir aus so Abtreibungsgegner, die total. Und das ist ein totales Unrecht, ja, und da müssen wir auch unsere Stimme erheben, aber Gott liebt die Sünder. Er hasst die Sünde. Und so dieses, wenn wir da die Ausgewogenheit verlieren, die Furcht des Herrn, die Beziehung mit ihm und uns nur gegen dieses Ereifern, gegen Sünde da in diese Schiene reinkommen, dann kann das ja zerstörerisch eigentlich sein für unser eigenes Glaubensleben und für unsere eigene, ja, auch seelisches Wohlbefinden. Werden Leute bitter und verbittert und das ist nicht heil. Und manche denken, sie müssen so die Rächer sein von allem, was Leute ihnen angetan haben oder von denen Unrecht angetan wurde. Und das ist ja so populär in den Filmen, ne? Die Helden sind meistens die, die alle anderen niedermetzeln, weil sie irgendwo Rache wollen oder so. Nee, mein ist die Rache, sagt der Herr. Und so lasst uns nicht so eingenommen sein von diesen Dingen. Auch mal vergeben, loslassen. Okay, du hast mir zwar Unrecht angetan, aber ich lasse es in der Hand des Herrn. Ich will nicht aus dem Frieden fallen, deswegen. Ich will mich nicht darum drehen, ich will mich um den Herrn drehen. Und ewige Perspektive. Höre, mein Sohn, und werde weise und leite dein Herz den geraden Weg. Also hier haben wir wieder die Unterweisung. Mein Sohn, höre, sei weise, leite dein Herz, deine Einstellung. David spricht von gebahnten Wegen in seinem Herz. Leite dein Herz, worauf du dein Herz setzt. Entscheidungen, die du triffst, das ist damit gemeint. Und das ist so viel wichtiger als nur äußere Gesetzlichkeit. Auf das Tun von, oh, mache ich alles richtig. Viel wichtiger ist die richtige Ausrichtung in unserem Leben. Nicht, habe ich das Richtige an, verhalte ich mich richtig, sage ich die richtigen Worte und so diese gesetzlichen Details. Das sind Konsequenzen von der Herzenshaltung. Viel wichtiger ist eine Herzenshaltung. Und das Problem ist, dass zu viele Christen so äußerlich ihr Christsein leben. Reinhard hat am Sonntag drüber geredet, über Gesetzlichkeit. Dass es wichtig ist, ja, bin ich im Gottesdienst und verhalte ich mich richtig vor allen, habe ich die richtige christliche Sprache drauf und bla bla bla, sehe ich geistlich aus. Das ist schön und gut, wenn es echt ist, aber es kann auch total unecht sein. Und wenn das Herz dann dabei ist, dann bringt das ganze äußere religiöse Getue überhaupt nichts. Es geht um das Herz. Leite dein Herz den richtigen Weg. Psalm 27 oder 37 heißt, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist, worum es geht, deine Lust am Herrn zu haben. Das ist die Ausrichtung deines Herzens. Und dann fällt alles auch ganz automatisch auf den richtigen Platz und ich werde auch die richtigen Entscheidungen treffen und mich richtig verhalten, werde seine Weisheit haben, weil mein Herz richtig ausgerichtet ist. Deswegen auch in der Erziehung auf das Herz zu sehen. Das Herz, die Einstellung ist viel wichtiger als das Äußere. Manchmal tun Kinder einfach Dinge, weil sie es nicht besser wissen. Nicht mit einer bösen Absicht. Und wenn ich das Herz mit im Blick habe, dann werde ich das erkennen hoffentlich. Und sagen, okay, das war jetzt falsch, was du gemacht hast, aber eigentlich war es einfach Torheit. Haben wir letztes Mal gesehen. Torheit ist im Herzen der Kinder. Das ist normal. Manchmal tun sie Dinge nicht, weil sie es böse meinen oder böse geplant, sondern einfach, weil sie töricht sind, weil sie noch reifen müssen. Und das müssen wir erkennen, da müssen wir unterscheiden. War es rebellisch jetzt, rebellische Absicht, ungehorsam in dem Sinn oder war es einfach Torheit, er wusste es nicht besser und da muss ich ihn lehren und ermutigen. Ich meine, wir machen das ja auch im Strafrecht. Wird ja auch geschaut. War es Mord? Wollte der den umbringen oder war es Totschlag? Es war nicht geplant, es ist passiert, es ist trotzdem ziemlich schlecht, dass es passiert ist, aber es ist ein Unterschied. Also wir unterscheiden ja auch da und im Strafausmaß werden diese Dinge in Betracht gezogen und die Weisheit brauchen wir auch mit unseren Kids. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, dass es ums Herz geht, dann wird uns Erziehung mit den Kindern leichter fallen, aber auch Jüngerschaft mit anderen Christen. Da trifft nämlich dasselbe zu. Wo ist das Herz? Das ist die ganz zentrale Frage. Und dann gibt er eben so ganz praktische Tipps hier, wie das aussehen kann. Im Vers 20, er sagt, sei nicht unter Weinsäufern, noch unter denen, die Fleisch verprassen. Denn ein Säufer und Schlemmer verarmt und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Also wenn einer falsch ausgerichtet ist, auf Saufen und Essen, dann wird er irgendwann verarmen, weil er so träge ist, dass er so schläfrig ist. Und endet dann als irgendein Penner. Das ist das Bild, was wir hier haben. Ne? Dieses, wie dein Herz ausgerichtet ist, das wird dann bestimmen, wo du wieder langfristig denken, wo du in 5 Jahren bist, in 10 Jahren, in 20 Jahren. Und auch das Prinzip hier natürlich, dass Menschen, unsere Clique, die Menschen, mit denen wir abhängen, dass es uns prägt. Also er sagt, lieber Sohn, begib dich nicht in schlechte Gesellschaft. Guck dir an, mit wem du rumhängst. Nicht mit Weinsäufern, noch mit denen, die Fleisch verprassen. Also denen es einfach, wir würden heute sagen, so Party-Leute, denen geht es nur ums Feiern. Okay, schaffen, schaffen, schaffen und sobald Feierabend ist, feiern, das ganze Wochenende. Da wird durchgefeiert, da wird durchgesoffen und gegessen und darum dreht sich das ganze Leben. Da sagt mein Sohn, sei vorsichtig, das kann dich nämlich beeinflussen. Und im Normalfall ist es einfacher, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Könnt ihr mal ausprobieren. Zu zweit, einer stellt sich auf den Stuhl und der andere steht unten und versucht, ihn runterzuziehen und der andere versucht, ihn hochzuziehen. Was wird einfacher sein? Es prägt uns, mit wem wir herumhängen. Vers 23, gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Ich habe hier noch einen Vers zum vorhergehenden, Parallelstelle 1. Timotheus 5, Vers 6. Da spricht sie über die, die in Üppigkeit leben, die sind lebendig tot. Also deren Leben darum geht, um Essen und Trinken. Und das ist alles, das Irdische ist alles, worum sich ihr Leben dreht. Gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Hier haben wir wieder eine Herzenshaltung. Ehrfurcht, Respekt vor den Eltern. Das ist auch gegen den Trend der Zeit. Wenn man so beobachtet, wie manche Jugendliche mit ihren Eltern umgehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber das war eine Sache. Meine Eltern waren eigentlich sehr locker in der Erziehung. Aber so Respektlosigkeit, nicht nur gegen Eltern, auch gegen ältere Leute, das war was, was nicht durchgegangen ist. Und sie haben uns gelernt, so im Autobus oder im Zug, wenn ein alter Mensch oder ein älterer Mensch einsteigt, dann stehst du auf und bietest ihm den Sitzplatz an. Einfach diese Haltung des Respekts. Vater und Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Dass es dir gut geht in deinem Leben. Also gehorche deinem Vater. Verachte deine Mutter nicht. Selbst wenn sie alt geworden ist und das Bild hier ist okay, geht wieder um eine Herzenssache. Ne? Manche Kinder gehorchen nur, weil sie wissen, der Papa ist stärker. Und wenn ich nicht gehorche, dann gibt es eine Konsequenz. Vielleicht ist es bei vielen Anfangs so. Ne? Das ist ein Trainingsprozess, aber worum es eigentlich geht, ist, wir wollen, dass es aus dem Herzen kommt. Und verachte sie nicht, wenn sie alt geworden ist und du bist dann, weiß nicht, 2 Meter Lackel und deine Mama ist so eine schmächtige, dünne, alte Frau und jetzt bist du stärker. Also selbst dann sollst du sie noch ehren und selbst dann sollst du sie noch achten. Das ist der Punkt, den er hier macht. Wieder aus einer Herzenshaltung heraus. Auch versorgen. Timotheusbrief. 1. Timotheus 5, Vers 6. Wenn jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Also ist auch Verantwortung der Kinder, ihre Eltern in dem Sinn zu ehren, dass sie für sie sorgen. Nicht nur materiell, auch emotional, auch einfach für sie da sind. Vielleicht wenn die Eltern wirklich in ein Heim müssen, weil es zu Hause nicht mehr geht, dass man sie besucht und so weiter. Nein, auch das gehört zu Ehren dazu. Gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat, verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist, respektiere sie. Und ich kenne auch so aus Beobachtung, teilweise aus der eigenen Verwandtschaft, na, was teilweise abgeht, wenn die Eltern alt geworden sind und manche Kinder fangen schon an, sich um das Erbe zu streiten, solange die Mama noch lebt und versuchen, die abzuziehen und solche Sachen. Das ist total respektlos, total verrückt. Sie irgendwie abzuschieben, weil sie vielleicht schwierig geworden ist oder dement oder sonst was. Und dann sagt er, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht dazu Weisheit und Zucht und Verstand. Also das sind Dinge, die du kaufen sollst, also die du festhalten sollst in deinem Leben, nimmer verkaufen. Die Wahrheit, hier Gottes Wort ist Wahrheit, Und Weisheit lernen wir gerade und Zucht oder Disziplin könnten wir sagen, Selbstbeherrschung, das sind alles geistliche Werte, die wir behalten sollen und nicht verkaufen sollen. Und Verstand, also geistiges Verständnis, Einsicht. Das ist was, was wirklich wertvoll ist. Das halte fest und verkaufe es nicht. Das behalte. Ich denke, wir haben alle so Dinge, an denen wir hängen, die wir festhalten. Ich mag gerne Bücher. Ich habe viel zu viele Bücher zu Hause. Aber ich mag sie und es fällt mir total schwer, mich zu trennen von denen. Wenn die Jennifer sagt, oh, wir brauchen mehr Platz, kannst du nicht einfach... Meine Bücher. Und so soll Weisheit sein und hier Gottes Wort, die Wahrheit, Zucht, diese Dinge, das sind geistliche Schätze, geistliche Werte, die soll man festhalten, von denen wollen wir uns nicht trennen. Freudig verlockt der Vater eines Gerechten und wer einen Weisen gezeugt hat, der kann sich über ihn freuen. Es freut sich dein Vater und deine Mutter und es frohlocke, die dich geboren hat. Also wieder Freude, die ein Vater hat, wenn die Kinder weise sind. Und hier eine Aufforderung hier an den Sohn, es frohlocke dein Vater. Also lebe so, sei so weise, dass deine Eltern eine Freude an dir haben können. Vers 29. Nee, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Hier sehen wir die Vorbildwirkung. Deine Augen sollen an meinen Wegen gefallen haben. Ich lebe es vor und es soll dir gefallen. Das Richtige, wie eine Herzenshaltung, Betonung auf das Herz in den Sprüchen überhaupt und ganz besonders hier in dem Kapitel. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und das ist, was Eltern wirklich wollen, oder? Wir wollen nicht nur das Lippenbekenntnis, wir wollen das Herz der Kinder haben. Jesus erzählt dieses Gleichnis von den zwei Söhnen. Ne? Der Vater gibt ihnen einen Auftrag, hier in den Weinberg zu gehen, glaube ich. Und der eine sagt ja, ja, und tut es aber nicht. Und der andere sagt erstmal nein, aber dann ändert er sein Herz, seine Einstellung und er tut es trotzdem. Und welcher ist der dem Vater gefällt. Es geht um das Herz, nicht nur um das Ja, Ja, um das Lippenbekenntnis. Und das ist auch, was Gott will. Gott will unser Herz haben, unser himmlischer Vater. Ihm geht es nicht darum, dass wir religiös sind und irgendwelche Show abziehen und irgendwelche religiösen Dinge tun. Er möchte unser Herz haben. Und dann sagt er hier zwei weitere Warnungen. Also wir hatten schon das Schlemmern und das Saufen, das hat man schon, und schwache Ausnutzen. Er sagt in Vers 27, eine tiefe Grube ist die Hure und ein enger Brunnen die fremde Frau. Also wir würden heute sagen, entweder die Ausländerin, die Nichtchristin würde das heißen, oder die Frau eines anderen, eine Ehebruchsituation. Ja, sie lauert wie ein Räuber und sie vermehrt die Treulosen unter den Menschen. Sagt hier eine tiefe Grube, ein enger Brunnen. Also du fällst leicht hinein und kommst schwer wieder raus. Und das ist das Bild, was er uns hier gibt. Und es ist eine ständige Unterweisung in den Sprüchen, wenn es um Unzucht und Ehebruch und Beziehung mit Ungläubigen geht. Es gibt eigentlich nur eine Vorschrift, was uns das Neue Testament gibt um in der Partnerwahl, und das ist, er oder sie soll ein Christ sein. Jemand, der Jesus wirklich lieb hat und ihm wirklich nachfolgt. Und der Rest bleibt deiner Weisheit überlassen. Es ist schon sinnvoll, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, aber das ist das eine Absolute. Und im Korintherbrief heißt es, geht nicht unter dasselbe Joch mit Ungläubigen. Lasst euch nicht zusammenspannen mit jemandem, der Jesus nicht lieb hat und ihm nicht nachfolgen will. Oder, ich meine ganz offensichtlich, die Warnung vor Ehebruch, die Warnung vor Unzucht, vor einer Hure. Das Wort für Unzucht ist ja eigentlich Hurerei, ein sehr allgemeines Wort. Sex außerhalb der Ehe, in welcher Form auch immer. Halte dich fern davon. Das war ein weiser Rat. Und was für ein Thema das heutzutage ist mit Internetpornografie und all diesen Versuchungen, die da draußen sind für junge Männer und junge Frauen. Scheinbar, das kommt auch immer mehr, dass Frauen Pornoseiten anschauen. So eine neue Entwicklung. Pass auf bei diesen Dingen, halt dich fern. Davon fall nicht rein in diesen engen Brunnen, wo du dann so schwer wieder rauskommst. Das sind Dinge, die einen gefangen nehmen. Und Mann. Man sieht es auch wirklich, dass Leute emotional gefangen sind. Ich meine, Pornoabhängige, auch Leute, die in wilder Ehe zusammenleben oder in einer Beziehung sind mit einem Nichtchristen, wie schwer es ihnen fällt, loszukommen. Also besonders für die Frauen, wenn die mal mit jemandem im Bett waren, das sind emotionale Stricke da, Bindungen da, man kommt man nicht so leicht wieder los. Und davon spricht er hier. Sei weise. An einer anderen Stelle, da am Anfang der Sprüche sagt, er geht nicht mal in die Nähe ihres Hauses, der Ehebrecherin. Mach einen Bogen drumherum. Und wenn die Tankstelle in deiner Stadt Pornohefte in der Auslage hat, dann fahr lieber in die nächste Stadt, um da zu tanken. Halt dich fern von diesen Dingen. Versuchungen kommen ja oft auch in einer schönen Verpackung. Ne? Aber es ist eine tiefe Grube und ein enger Brunnen. Man kommt nicht mehr so leicht raus. Vers 29, zweites Beispiel hier, oder nächste Beispiel. Wer hat Ach und wer hat Weh, wer Zänkereien, wer Klage, wer Wunden ohne Ursache, wer trübe Augen, die spät beim Wein noch sitzen, die einkehren, um den Mischkrug zu erforschen. Sieh den Wein nicht an, wenn er so rötlich schimmert, wenn er im Becher funkelt und leicht hinuntergleitet, also Versuchung der Augen, Versuchung der Geschmack, es gleitet schön, es fühlt sich gut an. Zuletzt beißt er wie eine Schlange und speit Gift wie eine Viper. Was für ausdrucksstarke Bilder da sind. Deine Augen sehen Seltsames und dein Herz redet Verworrenes. Du denkst nicht mehr klar und du bist wie einer, der im Herzen des Meeres liegt und wie einer, der da liegt im Ausguck am Mast. Also du bist in einem Sturm am Meer und zwar oben am Mast, wo es am meisten schaukelt und ach, Mann, dir ist nur schlecht und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Du hast gar keine Klarheit mehr, bist alles so verschwommen und verwackelt. Man hat mich geschlagen, es schmerzte mich nicht. Man hat mich geprügelt, ich merkte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will ihn nochmal aufsuchen. Also auch hier die Gefahr von Sucht, Suchtverhalten bei Alkohol. Warnung nicht zu saufen, Warnung vor Alkohol. Ist wichtig für uns, gerade in der Pfalz. Wir sind vielen Weinfesten und haben eine Weinkultur und ein Stück weit ja auch schön die Geselligkeit und die Lockerheit. Die Bibel sagt auch nichts dagegen, mal ein Gläschen Wein zu trinken und mal ein Bier zu trinken. Aber die Bibel, wie gesagt, warnt davor, wenn uns was gefangen nimmt. Alles ist mir möglich, aber nicht alles ist nützlich für mich. Ist es nützlich? Alles darf ich tun, sagt der Paulus, aber ich möchte mich nicht unter das Joch, also unter die Herrschaft, unter die Gefangenschaft von was bringen. Man kann keine Regeln aufstellen. Oh, ein Christ darf ein Glas trinken oder ein halbes. Das ist unterschiedlich. Ich weiß, bei mir ein Bier langt. Wo ist der Punkt, wo es anfängt, wo es dich anfängt zu beeinflussen? Und über den Punkt wollen wir nicht hinausgehen. Im Epheser 5, Vers 18 steht, berauscht euch nicht mit Wein, also seid nicht unter dem Einfluss von Wein oder Drogen oder sonst irgendeiner Substanz, auch Nikotin. Ne? Ich denke, kein Problem, wir sind nicht gesetzlich, kein Problem, ab und zu mal eine Zigarette zu rauchen, aber wenn du es brauchst, dann solltest du dir überlegen, ob du noch frei genug bist oder ob es was ist, was dich gefangen nimmt. Oder Gruppendruck in dem Kontext spielt da auch eine Riesenrolle. Kann die Schokoladesucht sein, was immer es ist. Ne? Fernsehsucht, Dinge, die uns gefangen nehmen, wo wir nicht mehr frei sind, Entscheidungen zu treffen, wo wir auch vielleicht nicht mehr klar denken, weil diese Substanz uns beeinflusst. Hey, wir brauchen jede Gehirnzelle, die wir uns leisten können. Ich brauche alle von denen. Ich kann mir es nicht leisten, die Hälfte abzugeben. Und für mich persönlich war es nie eine große Versuchung. Andere Dinge, ja, aber mich zu betrinken war nie eine Versuchung. Ich war noch nie betrunken. Und zwar, weil ich meine Freunde beobachtet habe. Nämlich genau die Sachen, die hier beschrieben sind. Wie blöd die sich verhalten und wie peinlich die sich verhalten, wenn sie betrunken sind. Und ich wollte sowieso nie irgendwo das Bewusstsein verlieren. So, du wachst auf am nächsten Tag und hast ein blaues Auge und weißt nicht mehr warum. Hast vielleicht irgendwo randaliert, was weiß ich, was für einen Schaden angerichtet und du kannst dich gar nicht mehr erinnern. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, da gibt es immer so Kolumnen über die unfähigsten Einbrecher und da gab es einen, der war stark alkoholisiert und der hat ins Gefängnis eingebrochen. Einfach dumme Dinge, die Menschen tun, weil sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol sind und oder Drogen sind und wissen nicht mehr, was mit ihnen abgeht. Am nächsten Tag kotzen sie sich den Magen aus dem Leib, ne, wie die Schlange, die beißt hier. Und du bist wie ein Mensch, der im Ausguck hier am Schiff liegt und du wachst mit blauen Augen auf und es schmerzt dich und du weißt nicht mehr was. Und bleib fern davon, das ist weiser Rat. Was immer es für dich ist, vielleicht ist es nicht der Alkohol, aber vielleicht ist es was anderes, was dich so anfunkelt und was dir so runtergleitet. Und ich sage ja, an Versuchen ist es ja, dass es ja anfangs schön ist und Spaß macht und sich gut anfühlt. Sonst wäre es ja keine Versuchung. Und für den einen ist es der Wein, für den anderen sind es die Frauen oder die Männer oder die Bilder im Internet oder Geld oder was immer es ist. Aber wieder die Ermutigung von Anfang, wenn es dich gefangen nimmt, dann schneide es ab, wirf es weg. Jesus möchte, dass wir frei sind, dass wir beherrscht sind vom Heiligen Geist, dass wir besonnen sind. Immer wieder die Ermutigung, seid besonnen. Denkt klar, geistlich, ewig. Habt euer Herz auf das Richtige ausgerichtet. Ich denke, wir machen Schluss an dem Punkt. Vater, wir wollen dir Danke sagen für deine Weisheit. Und es ist echte Lebensweisheit und es ist heil und es ist gut. Und es ist richtig so zu leben, wie du es uns sagst. Und ich bete vor allem, Herr, dass du über unsere Herzen wachst und dass wir richtige Ausrichtung haben in unserem Leben. Herr, dass wir das lieben, was du liebst und dass wir das hassen, was du hast und dass wir dich vor allem anderen lieben und ehren und dir nachfolgen wollen und dass wir dich Herr sein lassen in unserem Leben. Dass wir begeistert sind und eingenommen und beeinflusst sind von dir. Das ist das Allerwichtigste und darum möchte ich beten, Herr, dass du unser Herz nahe bei dir hältst. In Jesu Namen. Amen.